Ja, wir leben in einer Welt, die ist geprägt von Egoismus, von Lieblosigkeit und von Selbstsucht. Diese Tatsache, die kennt ihr alle. Und ich wurde auch daran erinnert vor ein paar Tagen, als ich eine Nachricht hörte, ein 28-jähriger Fußgänger wird auf einer Hauptstraße von einem weißen Porsche angefahren. Er fällt auf den Boden, bleibt auf dem Bürgersteig verletzt liegen. Der Fahrer fährt einfach weiter, lässt ihn dort verletzt liegen mit einer Kopfverletzung. Es kommen ein paar Passanten vorbei und so würde ich mir vorstellen, sie rufen sofort den Notruf an, aber es passiert nicht. Sie gehen einfach vorbei, lassen diesen Mann dort liegen. Er bittet sie darum, ihm zu helfen, aber sie gehen einfach weiter. Und schließlich gelingt es diesem verletzten Mann selbst, sein Handy aus der Tasche zu holen und den Notruf anzurufen, sodass schließlich Hilfe kommt und er ins Krankenhaus kommt. Und jetzt sucht die Polizei nicht nur den Fahrer, sondern auch die Leute, die vorbeigelaufen sind, wegen unterlassener Hilfeleistung. Denn das ist in Deutschland strafbar. Ich denke mal, sie wird sie nicht finden, weil diese Leute würden sich ja damit selbst anzeigen, wenn sie sich da melden. Es wäre so leicht und selbstverständlich gewesen, einfach nur den Rettungsdienst oder die Polizei anzurufen. Eine Selbstverständlichkeit. Aber selbst diese kleine Geste der Freundlichkeit und die sogar vom Staat geforderte Hilfeleistung wird heute einfach unterlassen. Und diese Geschichte, sie hört sich so ähnlich an wie die deutsche Version vom barmherzigen Samariter. Könnte man so ein bisschen vergleichen. Aber sie zeigt uns vor allem die Lieblosigkeit in der Welt. Und wenn wir zum Philipperbrief kommen, dann sehen wir was völlig Gegenteiliges. Wir hatten schon mal in einer Predigt die ersten 11 Verse betrachtet und wir hatten gesehen, wie der Apostel Paulus voller Liebe ist. Wie er voller Liebe ist für diese Geschwister in Philippi. Wie er ihnen auf vielfältige Art und Weise zeigt, dass er sie liebt und dass er sich nach ihnen sehnt, so drückt er das in Vers 8 aus, mit der herzlichen Liebe von Jesus Christus. Und in dem Text, der unserem heutigen Predigttext vorangeht, da schreibt er davon, dass er sie alle, die Philipper, in seinem Herzen hat, dass er in seinen Gebeten an sie alle denkt, dass er sie liebt mit der Liebe Jesu Christi. Und in dem heutigen Text wollen wir etwas betrachten, was Paulus auch durchgemacht hat. Lasst uns doch den Predigttext lesen, Philipper 1, die Verse 12 bis 21. Dort heißt es: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ja, der Apostel Paulus, er schreibt den Philippern diesen Brief und er schreibt ihn mit dem Blick auf die Herrlichkeit Christi in seinem Leid. Und das soll auch unser Predigtthema heute sein, die Herrlichkeit Christi im Leid. Und wir wollen das in drei Punkten betrachten. Erstens Bedrängnis im Gefängnis. Zweitens Bedrängnis durch Neid und Missgunst. Und drittens Bedrängnis im Tod. Zuerst zu den Versen 12 bis 15, die Bedrängnis im Gefängnis. Also Paulus befindet sich zu der Zeit, wo er diesen Brief schreibt, in Haft. Das sagt er selbst sehr deutlich zweimal in Vers 7 und in Vers 13 lesen wir das. Er sagt, meine Fesseln. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, was wir ja eben getan haben, da hat Robert auch schon gesagt, manche sind der Ansicht, es wäre in Rom gewesen, die Gefangenschaft, aber manche sind der Ansicht früher. Und wir lesen es häufiger in der Apostelgeschichte, dass Paulus ab dem Zeitpunkt, wo er in Jerusalem dann in Gewahrsam genommen wird, dass er im Gefängnis sitzt. Und das ist dann einmal auch in Caesarea am Mittelmeer, wo er unter dem Statthalter Felix in Haft war. Das lesen wir Apostelgeschichte 23 bis 25 und dann später unter Festus auch noch. Manche halten es für wahrscheinlicher, dass es in Rom gewesen ist, zur Zeit von seinem Hausarrest, Apostelgeschichte 28, was wir heute gelesen haben. Aber eins ist jeweils klar, er war in Fesseln, er war in einer Unfreiheit, in einer Bedrängnis. Auch wenn er in Rom in seiner Wohnung predigen durfte, so war er doch ständig unter Bewachung der römischen Soldaten, er konnte sich nicht frei bewegen. Und somit ist sein öffentlicher Dienst, wo er von Gemeinde zu Gemeinde reist, einen Moment bitte, wo er von Gemeinde zu Gemeinde reist, beendet. Auch wenn er nicht in einem Kerker liegt, seine Situation, sie scheint erstmal sehr hinderlich zu sein für seinen Missionsdienst, für sein Lebenswerk. Aber jetzt kommt das Erstaunliche. Trotz dieser scheinbar widrigen Umstände beurteilt Paulus seine Situation als Förderung. Und zwar als Förderung für das Evangelium. Dieses Wort, was er hier benutzt, was wir lesen im Deutschen, Förderung, Fortschreiten, im Griechischen das Wort Prokope, das ist ein Ausdruck für eine Schneise, die Waldarbeiter in unwegsames Gelände schlagen, damit eine Armee, die hinterherrückt, ungehindert vorrücken kann. Und so beurteilt Paulus in gleicher Weise seine Gefangenschaft, dass diese dem Evangelium nützlich ist, in ein bisher unerreichtes Gebiet vorzudringen. Und eines dieser Gebiete, wo das Evangelium bekannt wurde, das sagt er hier, das war das Prätorium. Ja? Und das Prätorium war ein Ausdruck, der häufig genutzt wurde für die Wachmannschaft in Rom, also für die römischen Kasernen. Und wenn wir uns das in Rom vergegenwärtigen, wenn seine Situation in Rom war, ja, dann waren in Rom und auch in anderen Städten unter römischer Herrschaft, da waren die Kasernen von den Soldaten, die das Militär repräsentiert haben. Und jedes Mal, wenn seine Wache gewechselt hat, dann war er an einen neuen Soldaten gekettet. Es war ja nicht ein Soldat 24 Stunden angekettet, sondern es gab ja auch dann einen Wachwechsel. Und so konnte er immer wieder den verschiedenen Soldaten, die ihn bewachten, Christus bezeugen. Und für 2 Jahre hörten so die Wachen, wie der Paulus betete, wie er predigte, wie er Briefe diktierte. Er bekam Besuch von Gemeindegliedern. Wir lesen im Philipperbrief, da kam der Timotheus. Da kam ein Gemeindeglied aus der Gemeinde in Philippi, Epaphroditus, und er besuchte den Paulus. Und wir lesen das später im Philipperbrief, er hat ihm gedient und er hat den Philippern gedient und er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um dem Paulus zu dienen und kam auch zu ihm ins Gefängnis, in seine Gefangenschaft. Und die Soldaten, sie bekamen es auch mit, wenn er mit anderen über die Folgen der Sünde und der Vergebung durch Jesus Christus sprach. Und auf diese Weise gelangte das Evangelium in die kaiserlichen Kasernen. Und nichts von dem, das wäre geschehen, wenn Paulus gesagt hätte, ach, diese Situation, die ist so schwierig, wenn er sich darüber beschwert hätte bei Gott, wenn er gemurrt hätte bei den Soldaten. Aber indem Paulus sich darauf konzentriert hat, wie der Herr ihn in seiner Situation gebraucht, dadurch hörten diese Soldaten das Evangelium und es wurden auch andere ermutigt, Jesus Christus zu bezeugen. Aber gab es doch vielleicht eine Familie in der Gemeinde von Philippi, die, als dieser Brief dann gelesen wurde, die nicht schmunzeln musste, die nicht sich erinnert gefühlt hat an etwas, was schon mal gewesen ist? Ja, es muss doch die Familie von dem Gefängnisaufseher sich an ihre ganz eigene Situation erinnert haben. In Apostelgeschichte 16, wo wir lesen von der Gemeindegründung in Philippi, da lesen wir, dass Paulus im Gefängnis sitzt mit Silas und sie mitten in der Nacht Gott loben und preisen. Ja, und dann geschieht dieses Wunder und der Gefangenenmeister, der Kerkermeister, er will sich umbringen und Paulus sagt ihm, nein, tu das nicht, wir sind alle hier. Und der Gefängnisaufseher, er sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und er lässt sich taufen und seine ganze Familie mit ihm wird gerettet. Wenn ein Christ wie Paulus sein Leben an Gott ausliefert, dann gibt es keine hinderlichen Umstände für das Evangelium. Gottes Diener, sie mögen verhaftet werden, aber Gottes Wort nicht. So schreibt doch auch Paulus an Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 9, dass er selbst gebunden ist, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das Wort Gottes ist nicht gekettet. Als Ergebnis von der Gefangenschaft des Paulus wusste man, im ganzen Prätorium, unter der ganzen Wachmannschaft, dass seine Fesseln in Christus sind. Diese Soldaten, sie hatten eine gute Ausbildung. Sie hatten lange Erfahrung. Und sie merkten, Paulus, er ist anders. Er ist nicht wie die anderen Gefangenen, die um ihrer Verbrechen wegen im Gefängnis sitzen, sondern, Paulus sagt es selbst, er hat seine Fesseln in Christus. Er ist ein Gefangener wegen seiner Verbindung zu Christus. Im Missionsbefehl hat Jesus seinen Jüngern gesagt, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Aber er hat auch versprochen, immer mit ihnen zu sein. Immer bei ihnen zu sein. Paulus hat diese Erfüllung von diesem Versprechen erfahren. In dieser Situation. Der Herr Jesus sagte, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden und darauf konnte Paulus sich verlassen. Gott ist souverän. auch in seinem Leid, auch in unserem Leid. Hier lernen wir, wir können Gottes Vorsehung völlig vertrauen. Auch wenn die äußeren Umstände nicht danach aussehen, als würde Gott uns lieben, so heißt es in Römer 8, Vers 28, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. So sprach auch Jesus zu Petrus: Was ich jetzt tue, das verstehst du nicht, aber hernach, später, wirst du es verstehen. Auch wenn wir jetzt nicht immer verstehen, warum Situationen in unser Leben kommen, so werden wir es doch hernach verstehen und erkennen müssen und in der Ewigkeit Gott preisen müssen. Was Gott tut, das ist wohl getan. Es gab aber auch noch einen weiteren positiven Aspekt, dass Paulus sich in seiner Gefangenschaft von Gott gebrauchen ließ. Er schreibt, dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Und jetzt könnte man behaupten, ach, diese Freimütigkeit, dass die jetzt auf einmal evangelisieren, dass die hingehen und auch Vertrauen gewonnen haben, um das Evangelium zu predigen. Diese Freimütigkeit, die bestand darin, dass sie gesehen haben, ach, dem Paulus geht's gar nicht schlecht im Gefängnis. Der hat's doch gut, der hat seine eigene Mietswohnung oder er kommt noch vor den Kaiser. Die Gefangenschaft ist gar nicht schlimm. Paulus, er hat großen Schutz durch seine römische Staatsbürgerschaft. Aber die Worte im Text hier, die lassen eigentlich was anderes erwarten. Es heißt hier, dass sie Vertrauen gewonnen haben, dass sie es wagen. Und das legt eher nahe, dass sie jetzt mit Freude dabei sind, von Jesus zu zeugen, egal wie der Ausgang sein wird, egal ob es zu Schwierigkeiten führt. Vielmehr waren sie bereit, sich diesen Schwierigkeiten zu stellen und von Christus zu zeugen, egal wie die Folgen sein würden. Gottes Logik ist eine andere als unsere. Gottes Logik ist nicht, ja, wenn du glaubst, dann wird es dir gut gehen, dann wirst du auf der Sonnenseite des Lebens wandeln. Und manche verkündigen so ein Evangelium. Manche verkündigen dieses Wohlstandsevangelium. Die sagen, ja, wenn du glaubst, dann wird alles besser sein in deinem Leben. Du wirst finanziellen Erfolg haben. Du wirst von Krankheiten verschont bleiben. Du wirst Karriere machen. Das ist das Prosperity Gospel, das Wohlstandsevangelium. Aber es ist nicht das biblische Evangelium. Das Wort Gottes lehrt uns vielmehr, Gott in allen Dingen zu vertrauen. Wie Paulus später im Philipperbrief schreiben wird, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Anliegen im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, ja, regiere in höher, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Es geht nicht darum, immer nur den äußeren Frieden zu haben und den äußeren Segen, sondern vielmehr den inneren Frieden, den Frieden Gottes. Von dem bekannten deutschen Pietisten Johann Albrecht Bengel, der lebte von 1687 bis 1752, von dem ist folgendes Zitat überliefert: Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. Bengel kannte auch die Tiefen des Lebens wie der Paulus. Von dem Bengel, Johann Albrecht Bengel, berichtet, dass 6 von seinen 12 Kindern starben, bevor sie das Erwachsenenalter erreicht haben. Aber dieser Diener Gottes, er bekannte vertrauensvoll, dass Gott gerade auch in diesen Zeiten bei uns ist und uns in unserer Schwachheit in seiner Gnade aufhilft. Auch ich kann das bezeugen. Aus meinem eigenen Leben gab es auch schon heftige Situationen, wo wir zum Beispiel mit Ariel mal im Krankenhaus waren und nicht wussten, ob er vielleicht Leukämie hat weil er so eine Blutarmut hatte, das war vor 1,5 Jahren. Und wir waren uns wirklich überhaupt nicht mehr klar, was mit ihm ist, ja, weil es ging ihm immer schlechter von Tag zu Tag, sind seine Blutwerte gesunken und wir waren in der Kinderklinik in Siegen und dort in der Kinderklinik haben sie ihn untersucht und jeden Tag gingen seine Werte immer mehr in den Keller, bis sie kurz vor der kritischen Grenze standen, dass er eine Bluttransfusion bekommen sollte. Und ich weiß das noch ganz genau, wie ich in dieser Zeit gebetet habe, wie Gott, dass Gott sich erbarmen möge über den Ariel, dass er ihm das Leben gibt, weil wir wussten ja nicht, was er hat, ja, und woran das liegt, ja, und dass er sein Leben erhält. Und da möchte ich ganz kurz auf dieses Lied eingehen, was wir gerade eben gesungen haben, wo es heißt, in Not und Elend, Psalm 66, habe ich Gott ein Gelübde getan. Und ich will dieses Gelübde halten, weil wenn wir in so einer Not sind und uns allein auf Gott werfen, dann kann er uns helfen, dann will er uns helfen und wir können ihm ganz vertrauen, egal wie der Ausgang ist. In unserem persönlichen Leben können wir, so will ich das Zeugnis geben, dass wir sehr dankbar sind, dass Gott uns geholfen hat. Dass genau in der Situation, wo der Wert beim Ariel an der kritischen Stufe stand, genau in dieser Stunde die Nachricht kam: Wir kommen jetzt, wir untersuchen ihn ein letztes Mal, bevor er diese Transfusion bekommt, ja, mit allen Risiken, die bei einer Bluttransfusion bei einem Kind damit verbunden sind. Und sie haben ihm ein letztes Mal es abgenommen und sie haben gesehen, der Wert ist stehen geblieben. Der Wert ist nicht weiter abgesunken. Gott hat unsere Gebete erhört und er hat ihm genau in dieser Situation, in dieser Nacht geholfen. Und ab dem Zeitpunkt ist es wieder ganz langsam gestiegen und er hat sich von selbst erholt. Ja. Nur dazu ein Zeugnis, dass es Situationen gibt, wo wir nichts in der Hand haben, aber wo wir eins tun können: Wir können unsere Hände falten, wir können Gott anflehen um seine Hilfe. Und auch wenn die Situation nicht den von uns gewünschten Ausgang erreicht, so dürfen wir doch auf Gott schauen und auf seine Gnade, auf seinen Frieden, auf den er uns dann auch in unser Herz schenkt, auch wenn der Ausgang nicht ist, wie wir uns das wünschen. Ja, lasst uns doch den nächsten Abschnitt anschauen: Bedrängnis durch Neid und Missgunst, die Verse 16 bis 18. Da heißt es: Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, da sind Menschen, Brüder im Herrn, von denen es heißt, dass sie Christus aus Neid, aus Streit, aus Eigennutz und nicht lauter verkündigen, um dem Paulus noch mehr Bedrängnis zuzufügen. Ja, diese Leute, die müssen richtige Römer gewesen sein. Sie sagten sich: Wir können das besser als Paulus. Der nennt sich ein Apostel, aber wir werden es ihm jetzt mal zeigen, wie das richtig geht. Paulus übt hier nicht Kritik an der Weise, was sie verkündigt haben, sondern wie sie es verkündigt haben, aus welchem Herzensgrund. Und das verurteilt er. Er freut sich, er sagt, er freut sich darüber, dass Jesus verkündigt wird, auf jede Weise. Sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, darüber freue ich mich. auch wenn das aus einem falschen Herzensmotiv kommt, aus Konkurrenzdenken gegenüber Paulus, aus vielleicht einem Denken heraus, eine Position in der frühen Gemeinde zu erlangen. Aber trotzdem freut sich Paulus, dass Christus verkündigt wird. Natürlich muss ich an dieser Stelle betonen, Paulus freut sich nicht darüber, dass Jesus falsch verkündigt wird. Er freut sich nicht darüber, dass eine Irrlehre verkündigt wird. Das hätte Paulus scharf verurteilt, wie im Galaterbrief, wo er sagt, dass die Leute verflucht sind, die sowas tun, die Christus falsch verkündigen, die Rechtfertigung verdrehen oder ähnliches. Diese Leute hier, sie haben die Absicht, dem Paulus zu schaden. Und diese Bedrängnis, die nimmt Paulus gerne in Kauf, wenn doch das der Preis dafür ist, dass das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird. Er freut sich sogar darüber. Wir können uns das jetzt vielleicht schwer vorstellen. Aber es gibt doch noch andere Beispiele in der Bibel, wo eine Sache an sich richtig ist, aber aus den falschen Motiven heraus getan wird. Jetzt möchte ich mal in die kleine Runde hier fragen, wer könnte sich so eine Situation vorstellen? Eine Sache ist an sich richtig, aber sie wird aus dem falschen Motiv heraus getan. Eine biblische Person, ja? Ja? Gut. Also die meinte ich jetzt nicht, muss ich jetzt erstmal überlegen. Genau, das wär ein Beispiel. Genau. Also die Sache, die er verkündigt, ist an sich richtig, aber er ist eigentlich dagegen, gegen Jesus. Ne? Wer könnte sich noch was vorstellen? Vielleicht aus dem Alten Testament? Ja. Ja, er wollte Gott ein Opfer bringen, aber später sagt der Prophet Samuel zu ihm, Gehorsam ist besser als Opfer, würde man auch so sehen. Vielleicht eine Sache, wo jemand etwas verkündigt hat, aber hatte was anderes im Herzen.
Der Jonah, der hatte überhaupt kein Interesse daran, dass die sich bekehren. Der wollte einfach nur sehen, dass die alle sterben.
Ganz genau, der Jonah, auf den wollte ich eigentlich auch hinaus. Der Jonah, der ungehorsame Prophet, widerspenstige Prophet, wie wir ihn manchmal nennen. Er war sogar, nachdem Gott ihn durch den Fisch aus dem Wasser gezogen hat, 3 Tage im Bauch des Fisches war, wieder an Land gespuckt wurde. Auch das hat ihn noch nicht dazu gebracht, seine Herzenseinstellung zu ändern. Er ist dann zwar mit Widerwillen nach Ninive gegangen, hat dort den Leuten gepredigt, hat es aber nicht getan, damit sie sich bekehren, also aus der Einstellung heraus, ja, hoffentlich bekehren sie sich zu Gott, nein, sondern hoffentlich bekehren sie sich nicht, und hat sich hingesetzt und wollte dann anschauen, wie das Gericht über sie kommt und wie Gott die Stadt dann doch vernichtet. Und er ärgerte sich sogar über Gottes Gnade mit den Menschen und er wurde dann zornig und dann kam noch das mit diesem Strauch, der dann gewachsen ist, dieser Palme, diesem Rizinus, genau. Also der Inhalt seiner Herzenseinstellung beim Predigen war nicht richtig, aber der Inhalt seiner Predigt tut Buße, glaubt an Gott, der war richtig. Darauf wollte ich hinaus. Also, vielleicht haben einige von diesen Brüdern, das waren Brüder, ja, vielleicht haben einige in der Hoffnung gepredigt, sie könnten Paulus die Autorität entreißen und in seiner Abwesenheit doch in der frühen Gemeinde einflussreiche Positionen erlangen. Wer sie auch waren, ihre Motive, sie waren furchtbar, sie waren schrecklich. Und wir sollten uns auch selbst prüfen, mit welchen Motiven im Herzen wir Dienste üben in der Gemeinde. Und mit welchen Motiven wir von Christus zeugen, sodass ein selbstsüchtiger Ehrgeiz in unserem Herzen in unserem Dienst keinen Raum einnimmt. Und wir dürfen vielmehr von Paulus lernen, wie er mit solchen Situationen umgegangen ist, dass er in erster Linie sich nicht um sich selbst gesorgt hat, sondern dass es ihm um die Ehre von Jesus Christus ging. So können wir mit Johannes dem Täufer sprechen: Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Gott sei gedankt, dass es nicht bei allen so war, die Christus verkündigt haben, sondern dass Paulus dann auch von denen schreiben konnte, die Christus aus Liebe, aus gutem Willen verkündigen. Diese Brüder, sie wussten, dass Paulus ein von Gott eingesetzter Apostel war, der zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt war und dass er unschuldig im Gefängnis saß. Aus Liebe zu Paulus verstärkten sie sogar noch ihre evangelistischen Bemühungen, mit dem Wissen, dass es Paulus doch so sehr freuen würde, wenn Paulus davon hört im Gefängnis, dass er selbst nicht zeugen kann von Christus, aber andere draußen sind auf den Straßen, auf den Plätzen und von Christus zeugen. Schließlich betete Paulus ja auch im vorigen Abschnitt zu Gott, also er schrieb den Philippern, er betet zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Erkenntnis, damit sie lauter und unanstößig ist. Diese Liebe bei diesen Brüdern, sie war reich an Erkenntnis. Sie predigten Christus aus Liebe. Aus Liebe zu Paulus, aus Liebe zu den Verlorenen. Wie sehr sollten wir uns über solche Menschen freuen, die Christus aus Liebe verkündigen und in Wahrheit. Wie sehr sollten wir auch für die beten, dass ihr Dienst erfolgreich ist. Und wie sehr sollten wir selbst aus Liebe die Wahrheit verkündigen. Aber leider ist es so, auch in der heutigen Zeit, dass immer wieder falsche Motive aufkommen. Eifersucht, Selbstliebe, das Verlangen nach Macht und Einfluss, das zeigt alles sein hässliches Gesicht, auch im Umfeld christlicher Gemeinden heute. Paulus liefert uns hier einen Prüfstand, einen Maßstab dafür, wie reich unsere Liebe ist an Erkenntnis. Was steckt hinter unserem Dienst? Sind wir neidisch auf Geschwister, die vielleicht begabter sind in manchen Bereichen? Die Antwort, die Paulus auf seine enttäuschenden Erfahrungen gibt, sie ist ein leuchtendes Beispiel für Gottes Gnade und sie zeigt uns seine Motive. Er war sogar fähig, sich zu freuen, auch wenn Menschen Salz in seine Wunden streuten. Die wichtige Regel fürs praktische Christenleben ist: Hauptsache ist die Herrlichkeit von Jesus Christus. Hauptsache, Christus wird groß gemacht, auch in unserem Leid. Auch wenn wir selbst Schaden nehmen, auch wenn wir selbst herabgesetzt werden. Die falschen Beweggründe von Menschen, die selbstsüchtig handeln, sie dürfen nie zum bestimmenden Element in unserem Leben werden, noch weniger im Gemeindeleben. Und das ist eine Falle für Christen, die sich der Wahrheit des Evangeliums hingegeben haben, dass durch sowas eine Wurzel der Bitterkeit entsteht, dass Verbitterung entsteht und diese Freude wegbleibt. Lass das nicht zu, dass so eine Wurzel der Bitterkeit aufwächst. Vielmehr sollte unser Ziel sein, Christus in allem zu ehren. Egal wie falsch die Beweggründe sind und egal wie sehr wir darunter Schaden leiden. Lasst uns doch noch zum dritten Abschnitt kommen, die Bedrängnis im Tod, die Verse 19 bis 21. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ja, in diesen Versen und auch in den danach folgenden geht Paulus darauf ein, dass wie auch immer der Ausgang seiner jetzigen Situation sein wird, ob Leben oder Tod, Christus wird in allem verherrlicht werden. Christus wird groß gemacht in dem Leben des Paulus, entweder dadurch, dass Paulus am Leben bleibt und dass er Frucht der Arbeit im Reich Gottes bringen kann, dass er den Gemeinden dienen kann, oder dadurch, dass Paulus im Glauben als Märtyrer stirbt. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz darauf eingehen, dass Paulus nicht eine Art hier an den Tag legt von Todesverachtung oder Todesherabspielung. Paulus sagt hier nicht, ach, der Tod ist nicht so schlimm, wie ich das letztens in einer Radiosendung gehört habe von, ich weiß nicht, ob das von der evangelischen Kirche war, ich weiß es nicht. In dieser Radiosendung, da wurde darüber geredet, der Tod, der ist bloß etwas, wo wir nicht mehr da sind, wo wir, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie das ausgedrückt haben. Also sie haben den Tod herabgespielt. Sie haben den Tod leichtfertig genommen. Und auch als ich vor 2 Wochen sonntagmorgens nicht hier war, auf der Gedenkfeier von einem Mitarbeiter von dem Klaus Dietrich, auch da wurde gesagt, in einem Gedicht, das irgendjemand vorgetragen hat, da wurde auch so einer dargestellt, der sagt, in diesem Gedicht wird er als der Tote dargestellt, der jetzt verstorben ist, und er schreibt noch einen, hat noch einen Brief geschrieben an die um ihn her sind. Und er sagt, ach, ich bin ja nur im Zimmer nebenan. Es ist alles nicht so schlimm. Seid weiter fröhlich und freut euch weiter. Ich bin jetzt zwar tot, aber das ist nicht so schlimm. Ich bin nur wie aus dem Raum herausgegangen. Ja? Trauert nicht, weint nicht. Und das war sehr verstörend für mich, so dass die Leute angeregt werden, so über den Tod nachzudenken. Denn was ich an meinem lieben Freund Klaus gesehen habe, ist, er lag da sterbenskrank und dann ist er gestorben und dann war er tot. Der Tod ist nicht etwas, was wir leichtfertig sehen sollten. Darüber könnte ich jetzt noch lange Ausführungen halten, aber Paulus, er sieht den Tod nicht leichtfertig an, aber er sieht, der Tod ist nicht für ihn das Ende, sondern der Tod ist für ihn der Übergang in die Gegenwart von Jesus Christus. Aber was Paulus hier sagt, er bringt an dieser Stelle den Ausdruck, ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird. Er sehnt sich nach seiner Befreiung. Er erwartet, er rechnet damit, dass er Heil empfängt. Hier an dieser Stelle wird der neutestamentliche Ausdruck für Erlösung gebraucht. Nun kann damit seine Entlassung aus der Gefangenschaft gemeint sein, aber auch seine letztendliche Rettung. Jedenfalls sind diese Worte ein Zitat aus einem anderen Teil der Heiligen Schrift. Weiß jemand denn, wen Paulus an dieser Stelle zitiert? Nathanael darf sich nicht melden. letzte Woche in Mainz, in Ingelheim, hat sich jemand gemeldet und hat dann zwar das falsche Zitat gesagt, aber aus dem gleichen Buch. Hiob, ja, habe ich gerade schon gehört. Hiob, ja. In der Elberfelder ist das auch, glaube ich, vielleicht verknüpft, also meine ich verknüpft, die Bibelstellen. Er zitiert Hiob, aber nicht diesen Vers von Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sondern einen Vers ein paar Kapitel vorher, Hiob 13, Vers 16, dort sagt Hiob, schon das wird mir zur Rettung sein. Der Kontext des ganzen Hiob-Buches, der mag den Zuhörern bekannt gewesen sein, es heißt ja beim Hiob, dass die Freunde zu ihm kommen nach seinem Leid und ihn trösten wollen, aber dass sie ihm dann eher schaden. Und so lassen sich auch Paulus und Hiob vergleichen. Da gibt es gewisse Parallelen. Sie waren beide unschuldig. Ihre Freunde waren der Überzeugung, die sind schuldig, ja, und die Freunde fügen ihnen noch mehr Leid zu. Und der Beweis beim Hiob für seine Sünde, dass er etwas Falsches getan hat, sei, dass er nun leiden muss. Und der Beweis dafür, dass seine Freunde richtig liegen, wäre, dass es ihnen gut geht. Hiob, er fängt in diesem Kapitel seine Rede damit an, Hiob 13, Vers 3, er sagt, er will zum Allmächtigen reden. Er will sich vor Gott verteidigen. Dabei denkt Hiob eindeutig nicht an ein menschliches Gericht, sondern an das Gericht Gottes, vor dem er gerechtfertigt werden wird. Und Paulus weiß, ebenso wie Hiob, ob er nun vor einem römischen Gericht stehen wird oder vor dem Gericht Gottes. Schlussendlich wird ihm alles zum Heil ausschlagen. Er wird in nichts zu Schanden werden. Bei der ersten Möglichkeit könnte es sein, das Gericht stellt seine Unschuld fest und er wird wieder freigelassen. Dann würde er, wie er in Vers 25 schon gesagt hat, sein Leben im Dienst für Gläubige weiterleben. Zur Förderung für das Evangelium, das Leben ist für ihn Christus und der Dienst an der Gemeinde. Und bei der anderen Möglichkeit, wenn er nicht von dem Gericht freigesprochen wird, sondern verurteilt wird, so wird auch das ihm zum Heil ausschlagen. Denn dann wird er bei Christus sein. Hier lernen wir auch noch etwas über die Lehre vom Heiligen Geist und vom Gebet. Wir haben ja hier gelesen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also was immer zu unserer Rettung, zu unserem Heil dient, das ist durch die Unterstützung und durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Aber das Gebet ist das von Gott verordnete Mittel, diese Unterstützung zu erhalten. Die Gebete der Gläubigen spielen für Paulus eine wichtige Rolle. In Gottes Plan ist es so, dass Paulus sogar von den Gebeten der Philipper abhängig ist. Er sagt ja, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet. Wir denken oft, dass nur die ganzen anderen Menschen abhängig sind von dem Paulus und nicht andersherum. Aber Paulus, er war selbst abhängig von der Hilfe und von der Ermutigung anderer. Und darum bittet er häufig in seinen Briefen, wie im Römerbrief Kapitel 15 oder auch in Epheser 6, bittet er die Gläubigen, für ihn zu beten, zum Beispiel, dass ihm eine Tür aufgetan wird und er das Evangelium verkündigen kann. Er ist hier der Überzeugung gewesen, die Philipper, die er so geliebt hat und die ihn so liebten, die haben für ihn gebetet. Vielleicht hat auch der Epaphroditus, als er aus der Gemeinde kam und ihn persönlich getroffen hat, zu ihm gesagt, Paulus, wir beten für dich. Jede Woche, wenn wir uns treffen, in unserer Gebetsstunde, mittwochs vielleicht, beten wir für dich. Wofür haben denn die Philipper gebetet? Und wofür sollen wir denn für Christen beten, die in Bedrängnis sind, die in Leid sind, die vielleicht vor Gericht stehen? Paulus gibt uns hier auch einen klaren Hinweis, nämlich um den Beistand des Heiligen Geistes. Sicherlich beteten seine Freunde ähnlich: Vater im Himmel, sende Paulus deinen Geist zur Hilfe, stütze ihn in seiner Schwachheit, versorge ihn mit allem, was er braucht, um dir treu zu sein, um deinem Sohn Jesus treu zu sein. Hier lernen wir, dass wir für die Geschwister in der Gemeinde beten sollten, dass es wichtig ist zu beten und besonders für die Pastoren, besonders für die Ältesten. Nicht nur sind wir abhängig von den Ältesten, den Pastoren, sondern die Ältesten, die Pastoren, die Diener der Gemeinde sind abhängig von den Gebeten der Gemeinde, die den Dienst versehen. Wir können aber auch beten für die verfolgten Geschwister weltweit, die für ihren Glauben an Jesus im Gefängnis sitzen, in Arbeitslagern, in Haft stehen oder auch das Todesurteil erwarten. Jesus hat doch den Seinen verheißen: Wenn sie euch nun hinführen und überantworten werden, was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Dafür können wir beten. In solchen Stunden dann auch noch, dass das Zeugnis von Jesus gegeben wird durch diese Kraft des Heiligen Geistes, durch dieses Wirken des Heiligen Geistes. Paulus, er war in einer ernsten, vielleicht sogar lebensbedrohlichen Lage. Er war gegen normale menschliche Gefühle auch nicht immun. Er wusste, dass Einsamkeit, Einschüchterung, Furcht vor körperlichen Schmerzen, dass das alles großen Druck auf Gläubige ausüben kann, sodass sie ihren Herrn vielleicht sogar verlästern, verleugnen. Paulus selbst war ja hingegangen, wir lesen ja diesen Bericht von ihm immer wieder in der Apostelgeschichte, dass vor seiner Bekehrung, dass er als Saulus noch hingegangen ist und die, die des Weges waren, genommen hat, in die Gefängnisse geschleppt hat, sie durch Strafen zum Lästern gezwungen hat. Verfolgung ist real, Verfolgung ist ernst. Auch wenn Verfolgung nicht heute hier in unseren Räumen, in unserem Land stattfindet, so doch nur ein paar Tausende von Kilometern weiter in der arabischen Welt, in Nordkorea, in solchen Ländern, wo der Islam herrscht, ist es für die Christen eine ernste Wahrheit. Aber was war das Geheimnis? Was war das Geheimnis von Paulus, auch in solchen Zeiten des Drucks treu bei Jesus zu bleiben? Paulus' Antwort ist: Christus ist das Leben. Das ist das Evangelium. Jesus ist wichtiger sogar als das irdische Leben auf der Erde. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Wer an Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Johannes 3, Vers 36. Er kommt nicht ins Gericht. Für den gläubigen Menschen unserer Tage ist der Gedanke, für den ungläubigen Menschen unserer Tage ist der Gedanke an den Tod etwas, was sie verdrängen wollen, oder, wenn es ernst wird, was sie beunruhigend finden. Denn der Tod, er hat etwas Absolutes an sich, das weiß jeder. Der Tod ist auch in der Bibel die von Gott verordnete Strafe für die Sünde. Aber nicht allein der leibliche Tod, sondern danach das Gericht Gottes. Hebräer 9, Vers 25. Es ist einem jeden Menschen gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Und wen Gott in dem letzten Gericht verurteilt, der landet an dem Ort, den wir als die Hölle bezeichnen, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Die Hölle ist beschrieben als ein Ort, wo Gott nicht mehr seine Liebe sondern seine Gerechtigkeit und seinen Zorn walten lässt. Wer kann in diesem Gericht Gottes bestehen? Wer kann sagen, ich bin gerecht, ich habe nur Gutes getan und ich habe niemals gesündigt? Das kann kein Mensch. Das lehrt Paulus an vielen anderen Stellen, die wir jetzt heute gar nicht betrachten wollen. Alle sind Sünder. Alle verdienen vor Gott den Tod. Alle verdienen die Strafe. Aber Gott, er hat in seiner unfassbaren Gnade und Barmherzigkeit seinen eigenen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt, um eben dieses Problem zu lösen. Jesus, er hat ein vollkommenes Leben gelebt. Wenn Hiob und Paulus in den Punkten ihrer Anklage vielleicht ohne Fehler waren, so waren sie doch nicht vor Gott gerecht und sündlos. Jesus aber, er hat niemals gesündigt und er ist nicht nur zu Unrecht verurteilt worden, sondern ihn hat das wirklich getroffen. Ihn hat der Tod getroffen. Er wurde wie ein Verbrecher an dem Kreuz hingerichtet. Wir haben es eben gesungen. Sein Blut ist aus seinen Wunden geflossen. Und er ist gestorben. Aber nicht für seine eigenen Sünden, sondern für die Sünden anderer. Als guter Hirte hat er sein Leben für die Schafe gelassen. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 45. So wird es Paulus selbst ein paar Verse später ausdrücken im Philipperbrief. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war, er nutzte seine Macht nicht zu seinem Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus Herr ist. Gott wird die Sünde niemals zweimal bestrafen. Wer an diesen Jesus glaubt, dem ist die Sünde schon jetzt vergeben. Der ist frei von der Strafe des Gerichts. Jesus hat für ihn die Strafe bereits getragen. Dies hatte Paulus vor Augen, diesen Jesus Christus, seinen Retter, als er schrieb, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Natürlich liegt für Paulus der Gewinn in der Tatsache, dass sein Tod ihn direkt in die Gegenwart von Jesus, seines persönlichen Retters, bringen wird. Darüber freut er sich. Er sagt sogar, er wird bei Christus sein, sagt er dann im Abschnitt, den wir nächstes Mal betrachten, was auch viel besser wäre. Jetzt soll klar sein, der Lebensinhalt für Paulus ist, dass Jesus Christus groß gemacht wird. Das kann er schon in seiner Gefängnis- und Bedrängniszeit sagen. Schon zu Lebzeiten einen Gewinn und Nutzen ziehen. Den Soldaten des Prätoriums wird Christus verkündigt, Christus wird groß gemacht, die Brüder werden ermutigt, von Christus zu zeugen. Andere Brüder sehen Paulus als Konkurrenz und verkündigen Christus, er selbst wird herabgesetzt, es ist ihm egal. Das Ende mag sein, wie es will, bei Paulus Weiterleben wird Christus verkündigt, bei seinem Versterben wird er zu Christus kommen. Das lehrt uns Christus ist das Leben. Wir können Gott völlig vertrauen und in allem auf Christus blicken. Wie es in der Strophe heißt, die wir eben gesungen haben von Isaac Watts: Was ich zum Dank auch gebe dir, die ganze Welt ist noch zu klein. Der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein.